grauhaarig, gut gelaunt und wohlhabend. So sehen Senioren oft in den Anlagebroschüren von Banken und Vermögensverwaltern aus. Was da so mühelos wirkt, ist möglich, aber ohne die richtige Strategie unwahrscheinlich. Deshalb sprechen wir heute über Geldanlage für Unternehmer und Unternehmerinnen.
Gute Geschäfte. Businesswissen in 10 Minuten. Der Kreditreform-Podcast.
Zu Gast bei mir im Studio ist Anlageexpertin, Aktienfan und Buchautorin Jessica Schwarzer. Ihr letztes Buch heißt Erfolgreich investieren mit den besten Börsenstrategien. Hallo Jessica, schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass du mich eingeladen hast, Tanja. Super.
Jessica, du schaust aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema Geldanlage und Altersvorsorge. Zum einen zählst du zu den renommiertesten Finanzjournalistinnen Deutschlands. Zuerst einmal, wie ist es dazu gekommen?
Also ich habe ehrlich gesagt immer schon so eine Faszination für Geld gehabt. Ich habe als Kind unglaublich gerne gespart, schon als Schülerin. Hab Zinsen verglichen, bin mit Fahrrad von Bank zu Bank gefahren. Meine arme Mutter musste dann immer mit dem Auto hinterher, weil sie musste ja das Konto für mich eröffnen oder den Sparbrief, weil ich es ja nicht konnte unter 18. Und dann kam irgendwann der Börsengang der Telekom-Aktie, also Deutsche Telekom. Wir erinnern uns, Manfred Krug, die Älteren unter uns haben die Spots damals gesehen. Und da hatte auch wieder meine Mutter die Idee, lass uns diese Aktie doch mal zeichnen. Da war ich Anfang 20, das war glaube ich 96. Und dann war gleich meine Leidenschaft für die Börse geweckt. Ich habe ein bisschen viel gezockt vielleicht in meinen ersten Jahren, aber die Leidenschaft habe ich nie verloren. Ich wollte schon als Kind Journalistin werden. Und dann habe ich irgendwie meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und schwupp war ich Finanzjournalistin.
Das Gute daran ist, dass du praktizierst, was du predigst. Das hast du gesagt, du investierst aber strategisch und vornehmlich immer noch in Aktien.
Ja, genau. Also ich bin immer noch leidenschaftliche Aktionärin. Meine Aktienquote ist mit 80% relativ hoch. Aber ich investiere eben auch sehr langfristig mit breiter Risikostreuung, also fast nur über börsengehandelte Indexfonds. Und dadurch reduziert sich dann das Risiko mit der langen Laufzeit. 20% meines Geldes packe ich auch in Anleihen, weil ich glaube, eine Aktienquote von 100%, das kann, glaube ich, keiner ertragen, wenn es knallt an der Börse. Wenn man sehr jung ist, kann man sich das eigentlich leisten, weil man den Zeithorizont hat, aber aushalten muss man es eben auch können. Deswegen bin ich immer noch ein Fan, ein bisschen sichere Anleihen beizumischen, aber grundsätzlich bin ich ganz klar für den Vermögensaufbau Teamaktie.
Was man über dich auch wissen muss, Jessica, deine Lebenssituation ähnelt der Lebenssituation unserer Hörerinnen und Hörer, Unternehmer und meist Unternehmerinnen, die uns hier heute zuhören. Was ist die besondere Herausforderung für diese Personengruppe, wenn es um das Thema Vermögensaufbau geht?
Also ich bin selbstständig seit 6 Jahren und naja, man muss sich auch anders um seine Altersvorsorge, den langfristigen Vermögensaufbau kümmern, wenn man nicht mehr in die gesetzliche Altersvorsorge einzahlt, in die Rentenkasse. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr tue, weil ich glaube, ich kann es alleine besser. Aber man muss sich eben schon ein paar andere Sachen fragen, als man es als Angestellter oder Angestellter tun muss. Da sollte man natürlich auch privat vorsorgen, um Gottes Willen, und man sollte auch Vermögen aufbauen. Aber es ist schon eine etwas andere Situation.
Freiwillig in die Rente einzahlen mochtest du nicht?
Also ich habe halt wirklich Sorgen, dass unser Rentensystem, wenn das so weitergeht, uns irgendwann um die Ohren fliegt. Mal abgesehen davon, dass die Rendite da sowieso sensationell schlecht ist. Also ich mache es dann lieber selber.
Okay, also hier geht's auch um Menschen, die das gerne selbst in die Hand nehmen. Und dazu hast du uns 2 Beispiele mitgebracht. Einmal den Fall eines 32-jährigen Firmeninhabers mit kleinem bis mittlerem Einkommen. Und der zweite Fall ist eine 49-jährige Unternehmerin, die mehr verdient und auch schon Immobilien besitzt. Was würdest du denn raten einem 32-Jährigen, der zwischen 50 und 75.000 Euro verdient im Jahr?
Also ich würde auf jeden Fall raten, dass man sich sehr genau mit den Risiken seines Lebens auseinandersetzt. Also erstmal muss man natürlich so die allgemeinen Risiken abdecken über Versicherung und dann kommt man eben erst zum Vermögensaufbau und zur Altersvorsorge. Wobei die Altersvorsorge natürlich auch ein Risiko, nämlich dieses Langlebigkeitsrisiko beinhaltet. Eigentlich ist es ja schön, lange zu leben, aber wenn man nicht genug vorgesorgt hat und nicht genug Geld auf dem Konto hat, wird es eben auch ein Risiko, ein finanzielles. So, das heißt, man muss erstmal so diese Basics regeln. Das ist dann vielleicht eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine Rechtsschutzversicherung, diese Dinge. Und dann schauen, was man für Budgets noch übrig hat. Und dann würde ich ganz klar, wenn man nicht so große Budgets hat, erstmal vielleicht mit ETF-Sparplänen anfangen. Das geht ja schon mit kleinen Summen. Man sollte sich aber auch beraten lassen, was von den klassischen Altersvorsorgeprodukten vielleicht Sinn machen könnte. Also vielleicht eine Rürup-Rente. Da kann ich ja heute die Beiträge, die ich einzahle, steuerlich geltend machen. Da kommt nicht viel raus am Ende. Das sind keine wahnsinnig tollen Verträge. Die sind auch sehr teuer, wie alles, wo Versicherung draufsteht. Die Renditen sind nicht besonders gut, aber wenn ich natürlich hingehe und habe einen Steuersatz von 30% oder so und krieg eben, kann das steuerlich geltend machen, dann könnte ich ja diese 30% vielleicht an der Börse anlegen. So mache ich es übrigens. Also Rechenbeispiel, wir zahlen 10.000 Euro in die Rürup-Rente ein. Das ist jetzt viel, aber ich kann nicht so gut rechnen, ich brauche runde Zahlen. Also 10.000 Euro packen wir da rein im Jahr und haben 30% ungefähr Steuersatz. Dann kriegt man ja eigentlich 3.000 über die Steuererklärung zurück. Und diese 3.000 würde ich dann nehmen und vielleicht in andere ETFs oder in den ETF, den ich sowieso schon bespare, packen. Und dann wird da nämlich langfristig doch ein Schuh draus und eine Rendite, weil Aktien langfristig breite Risikostreuung 6-8% pro Jahr. Es gibt schlechte und gute Börsenjahre, aber im Schnitt sollte das passen. Und wenn man das so zusammen kombiniert, ist es wunderbar. Ich würde aber immer jedem empfehlen, sich beraten zu lassen. Von einem Finanzberater, vielleicht auch mit einem Steuerberater mal zu sprechen. Er hat vielleicht auch noch eine gute Idee. Aber ich würde auf jeden Fall schauen, dass der Baustein Aktie einen großen Teil ausmacht, weil das sind einfach die besten Renditen.
Wir haben jetzt gerade über die Rürup-Rente gesprochen. Da müssen wir fairerweise auch ein paar Nachteile aufzählen. Nämlich zum Beispiel, dass man sie nicht wieder kündigen kann. Was gibt's denn noch für Nachteile?
Wie ja schon gesagt, teuer, wie alles, wo Versicherung draufsteht. Die Renditen sind eben nicht so bombenhoch, wobei es gibt auch Fondsrenten im Rürup-Mantel, da sind aber dann eben auch wieder die Gebühren so hoch. Aber es ist wieder dieser Fall mit dem Langlebigkeitsrisiko. Ja? Wenn ich mein Depot einfach nur habe, meinen ETF-Sparplan oder Einmalanlagen und ich habe da am Ende, wenn ich in Rente gehe, vielleicht 1 Million drin, ist jetzt sehr hoch, vielleicht sind es auch nur 500.000, dann muss dieses Geld ja bis zum Ende meines Lebens reichen und ich weiß nicht, wann es zu Ende ist und vielleicht ist das Depot irgendwann leer. Dann sind wir wieder bei unserem Langlebigkeitsrisiko. Bei so einer Versicherungslösung ist es aber eben so, dass mir dann die garantierte Versicherung, garantierte Rente bis zum Ende meines Lebens bezahlt wird.
Dann kommen wir jetzt zu dem zweiten Fallbeispiel, was du uns mitgebracht hast. Und zwar zu einer etwas älteren Dame, 49-jährige Unternehmerin. Bei der legen wir Folgendes zugrunde. 150.000 Euro Jahreseinkommen. Sie hat bereits ein eigenes abbezahltes Haus und eine weitere Immobilie, die sie vermietet. Also schon ein bisschen besser situiert.
Also die hat schon richtig, richtig großes Vermögen aufgebaut, muss man ganz klar sagen. Vor allem, wenn es abbezahlt ist. Super. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, alles auf ein Pferd zu setzen, aber es ist nun mal so, eine Immobilie ist in der Regel die größte Investition, die wir in unserem Leben tätigen. Kaum jemand von uns investiert jemals mehr als in eine Immobilie mit mehreren 100.000 Euro auf einmal vor allem. Ich würde andere Anlageklassen beimischen, da bin ich wieder bei meinen Aktien, da würde ich auch ein bisschen was machen. Und ist halt die Frage, wie sie mit ihrer Altersvorsorge umgeht. Sind diese Immobilien ihre Altersvorsorge? Reicht ihr das schon? Wäre mir auch zu wenig. Ich würde dann auch mal schauen, was Sinn macht. Ob da vielleicht auch ein Rürup Sinn macht. Eben auch durch diese Steuergeschichte, dass ich meine Beiträge absetzen kann. Also da würde ich auch einfach mal schauen, mich beraten lassen, dass da noch ein paar andere Anlageklassen dazukommen und man nicht so auf Gedeih und Verderb von einer abhängig ist.
Und ganz grundsätzlich, wenn du sagst, was sind so die wichtigsten Schritte auf dem Weg zu einer erfolgreichen Anlagestrategie für dich?
So, also man muss ein bisschen Vorarbeit leisten. Also wir haben jetzt gesagt, wo stehe ich im Leben finanziell? Welche Budgets habe ich? Was bin ich für ein Risikotyp? Dann kommen wir zu den Zielen. Wir haben jetzt gesagt, Altersvorsorge, das ist ein sehr langfristiges Ziel. Wenn ich damit mit 50 erst anfange, ist es nur noch nicht mehr ganz so langfristig, aber eigentlich. Und dann muss man eben schauen, dass man zu einer Strategie kommt und überlegt, wie hoch soll die Aktienquote sein? Möchte ich auch Immobilien? Möchte ich auch Gold? Was ist mit diesen klassischen Dingen, Lebensversicherung, Rentenversicherung etc. pp.? Will ich davon was oder nicht? Und so kommt man dann zu seiner Strategie. Das ist ein bisschen Arbeit, man kann aber auch mal ganz gut nachjustieren. Ich würde mich, gerade wenn man anfängt, absolut beraten lassen. Es gibt immer so diese Vorurteile, Bankberater, Versicherungsmakler, aber die wissen ja, was sie tun und die kennen die Produkte. Und ich würde halt einfach nicht im ersten Moment sofort unterschreiben, sondern das Ganze nochmal mit nach Hause nehmen, nochmal drüber schlafen, vielleicht mit einem anderen nochmal drüber sprechen. Aber es macht schon Sinn, wenn man sich oder man meint, sich nicht auszukennen. Manche kennen sich viel besser aus, als sie glauben. Wenn man drüber spricht, merken sie es dann auf einmal. Es ist schon okay, sich da Hilfe zu holen.
Ja, also wir haben, wie immer ziehen wir hier ein Fazit im Podcast. Wir haben gehört, es braucht ein bisschen Zeit, eine gute Strategie zu finden und auch Mühe. Also es lohnt sich, sich hinzusetzen und sich auch in jungen Jahren schon zu überlegen, was habe ich, wie sieht mein Risiko aus, wo will ich hin? Und sich auch beraten zu lassen. Ja, nicht nur in jungen Jahren, sondern auch, wenn man in der Lebensmitte ist, macht es immer noch Sinn, sich darum zu kümmern und sich mal auf den Hosenboden zu setzen und eine kleine Bilanz zu ziehen.
Vor allem, finde ich, in späteren Jahren sollte man auch wieder drüber nachdenken, Aktien als Baustein nicht zu vernachlässigen, weil wir denken bei der Altersvorsorge immer so, habe ich vor ein paar Jahren auch noch gemacht, so ein bisschen falsch. Wir denken immer, Altersvorsorge, ich gehe mit 65 oder 67 in Rente, Ende. Das stimmt für alle klassischen Vorsorgeprodukte, Rürup, Riester ja auch, die Lebensversicherung. Da zahle ich dann nicht mehr ein, dann bekomme ich was. Aber mein Aktiendepot, da ist es halt anders. Das kann ich behalten, das kann weiter wachsen, da kann ich weiter anlegen. Also da auch ein bisschen, sich ein bisschen von diesem Renteneintrittsalter an ein paar Stellen mal zu verabschieden beim Denken.
Mit diesem Werbeblock von Jessica Schwarzer für die Aktien und für ETFs verabschieden wir uns heute. Bis bald bei Gute Geschäfte.
Bis bald.
Gute Geschäfte. Businesswissen in 10 Minuten. Der Kreditreform-Podcast.